Wie sind die gegenseitigen Bilder und Vorurteile, die man in Indien von Europa hat und umgekehrt? Wieso wird an deutschen Universitäten mehr über Sanskrit und indische Altertumswissenschaft gelehrt als über das heutige Indien? Und wie gut kannte Hermann Hesse eigentlich sein geliebtes Indien? Über die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem europäischen und dem indischen Subkontinent hat Fokus-Europa-Redakteur Alex mit Herrn Prodosh Brahma von der Freiburger Sektion der Deutsch-Indischen Gesellschaft gesprochen.
Guten Tag, Herr Brahma.
Guten Tag.
Wir wollen uns ein bisschen über die Deutsch-Indische Gesellschaft unterhalten, aber auch über die Beziehungen zwischen Deutschland, Indien, Europa. Es gibt viele Klischees über Indien bei uns in Europa. Gibt es auch Klischees über Europa in Indien?
Selbstverständlich. Das gibt es ja auch über Europäer verschiedene Klischees oder über Deutsche und über Engländer oder was wir am meisten erleben in Indien auch, wie die Deutsche oder Europäer benehmen in Indien. Das gibt es verschiedene Klischees auch über die Gewohnheiten. Viele Dinge ist positiv. Es gibt auch negative Entwicklung, was in Indien erleben.
Wenn Sie mit einem Menschen sprechen, der in Indien lebt und Sie erzählen, Sie leben in Europa, was sind so die Klischees, die Ihnen da begegnen?
Ja, wenn ich spreche, es gab immer wieder Ereignisse, damals nach der Wende, also die Deutsche, also Wiedervereinigung, gab sehr viel Unruhe in Ostdeutschland gegenüber, auch in Westdeutschland gab gegenüber Ausländerfeindlichkeit und so weiter. Ich habe Verwandte aller Welt, kann man sagen, wie unsere Familie ist tatsächlich nach dem Krieg auch, nach dem Studium viele nach USA, England. Ich bin in Deutschland, es gab auch Freunde in Singapur, es gibt auch Thailand, Verwandte, die waren sehr unruhig und meinten, dass Deutschland doch so ein feindliches Land, warum wir hier wohnen. Und wir müssten erklären, dass es nicht alle Deutsche so sind und es ist eine bestimmte Stelle. Nur, wissen Sie, so in von Indien Bild manchmal hier dargestellt, denkt man, dass in Indien alle hungern. Und oder manchmal journalistische Ausgabe, das ist so Armut oder zeigt Islam gegen, dass man nicht immer das auch die anderen Seite von Indien kennenlernt. Und so ist auch solche Bilder ist doch durchgegangen und haben sie gefragt, warum wir Deutschland erleben oder warum sollen wir nicht sofort weggehen. Und da mussten wir auch erklären, das ist nicht das Bild, was man im Fernsehen zeigt, ist immer so, was Wirklichkeit ist. Ne?
Ihr Verein hat ja als eine der Hauptaufgaben die kulturelle Vermittlung zwischen Deutschland, Europa und Indien. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, was für Klischees über Indien begegnen Ihnen hier in Ihrer Vereinsarbeit, wenn Sie hier mit der Öffentlichkeit zu tun haben?
Ja, wenn wir arbeiten, das ist David vielleicht, Sie haben gefragt, dass was unser Verein, da muss man ganz genau betonen, dass die deutsch-indische Gesellschaft ist nicht für die Inder gedacht, die hier wohnen. Also es ist sehr überwiegend gedacht für die deutsche Bevölkerung, die über Indien blieb, also wir vermitteln über Indien die Bild hier für die Deutsche Mitglieder. So, im Grunde genommen ist das unsere Aufgabe, dass wir die Menschen beide Länder miteinander Verbindung bringen sollen. Also das ist die philosophische Idee, die deutsche Öffentlichkeit Kenntnis über Verständnis und moderne Indien und seine vielfältigen, Sie wissen ja, Indien, alle Religionen der Welt wohnt und versuchen harmonisch zu leben. Das gibt es immer wieder Konflikte und diese ethnische und kulturelle Richtung, da ist, kann man sagen, das ist ein Musterbeispiel, was in Deutschland heute noch über Globalisierung, über Europa so viel Probleme bereitet oder man diskutiert zu viel vielleicht manchmal, was in Indien so ein paar Jahrhunderte existiert, diese Globalisierung. Das haben wir schon viel mitgemacht. Das ist ein Musterland, kann man sagen. Ich glaube, kein Land hat so viel Religion, sowohl eigene, Indien hat selbst Hinduismus, Buddhismus, Jainismus, das ist drei sehr wichtige Religionen, ist in Indien gegründet worden. Dann kam die Zarathustra von Persien, die islamisieren werden wollte, nach Indien. Dann kamen die Juden, auch sehr große Teil hat gelebt in Indien. Und dann gibt es Islam natürlich sehr viel. Im 13., 14. Jahrhundert kam riesige Menge, diese Mongol-Herrscher und dann kamen die Engländer. Und diesem Grund ist in Indien, wir leben seit Jahrhunderten immer in vielfältig von Religion, Kultur zusammen. Und da haben wir auch vieles gewonnen, weil wir ist es viel toleranter, sind gegenüber anderen Religionen oder anderen Menschen. Wir haben auch gewohnt, dass wir uns im Ernährungsbereich haben wir viel gelernt von anderen Küche oder auch Kultur. Und das ist schon ein großer Gewinn für die Länder, die so viele kulturelle Bevölkerung miteinander leben. Wenn sie auch in Deutschland hier sind, die Türkische oder die anderen hier in Deutschland leben und sie geben auch deren kulturellen Beitrag. Und das ist ein großer Gewinn, obwohl viele Menschen das nicht verstehen. Ne?
Sie haben die unglaubliche kulturelle Vielfalt von Indien angesprochen. Im Grunde ist Indien einfach durch diese Größe viel mehr als diese westlichen Nationalstaaten bei uns. Also es ist im Grunde ja wie Gesamteuropa mit dieser kulturellen Vielfalt. Welche Schwerpunkte setzen Sie bei dieser Vielfalt, die Indien historisch, kulturell, wie Sie angesprochen haben, ja zu bieten hat? Was sind die Sachen, die Sie rauspicken, um sie bei uns zu vermitteln? Was sind die Schwerpunkte Ihrer Kulturarbeit hier?
Also unsere Kulturarbeit, das ist hier unabhängig von Religion. Wir vermitteln unser die Menschenbild, indische Bild mit Vielfalt von Religionen. Und dann haben wir Philosophie praktisch durch die Vorträge und so weiter und die Dia-Vorträge und alle möglichen anderen, auch die Tanz und Musik, auch verschiedene Art versuchen wir hier zu vermitteln. Und dann gibt es noch eine sehr wichtige Rolle spielt, das ist, verstehen Sie, wenn wir 1953 in deutsch-indische Gesellschaft gegründet worden, dass die Idee damals ist, heute ist vieles geändert, weil das diese rasante Entwicklung in Indien, letzter Zeit die moderne Indien, war das Bild 1953, die alte Indien, die Bücher, war die uralte Bücher oder uralte Kenntnisse hat man in deutsche Schule vermittelt und wir haben selbst von deutsch-indische Gesellschaft aus, haben wir die Unterrichtsmaterial neu gestaltet, was man heute modernen Indien, die geografische Lage hat sich ja 1947 geändert. Früher gab es keine Indien-Teilung, also 1947 ist der Pakistan und dann Ostpakistan. Ostpakistan wurde dann erst 1970, 71 Bangladesch und dadurch ist das der ganze Indien-Karte hat sich ja geändert. Das hat ja viele Schulbücher gar nicht entstanden. Und dann haben wir Schulpartnerschaften und praktisch Schüleraustausch arrangieren wir. Jedes Jahr auch in Universität ist letzter Zeit versuchen, indische Regierung sehr viel Studenten zu Indien zu bringen und da ist ein Semester zu ermitteln und dann auch sehr, sehr viel Sozialprojekte, dass wir deutsche Gesellschaft, dass wir wissen, weniger Leute mit unseren bescheidenen Mitteln in Indien zu gestalten. Also sehr viele Projekte gibt es, Dorfentwicklung, Dorfschule und verschiedene anderen Geschichten. Wir haben früher etwas von Bundesmitteln bekommen, aber das ist Zeit Wiedervereinigung, ist es, die deutsche Regierung hat kein Geld mehr. Wir bekommen überhaupt keinen Pfennig von Bundesregierung. Also wir müssen von kleinen Mitgliedsbeitrag und die kleine Spende versuchen wir zu gestalten, alles, was wir machen.
Ich habe in Ihrem Katalog, den Sie mir geschickt hatten, netterweise gelesen, dass es in Deutschland an den Universitäten viele Institute gibt, die sich mit dem alten Indien, also mit Sanskrit, indogermanischer Kultur beschäftigen, aber relativ wenige, die sich mit dem heutigen Indien beschäftigen. Ist das immer noch so? Oder was glauben Sie, woran liegt das?
Das liegt vielleicht in der deutschen Universität, aber man versucht heute durch, das ist hier eine sehr wichtige sogenannte Indologie, das ist ja entstanden, Sie wissen ja, die Entdeckung in Indien, in den Sanskrit, ist ja eine Deutsche, der aber gelebt hat in Oxford, dass die erste Mal die übersetzt hat, die Sanskrit, und hat man Indien praktisch in Augen eröffnet hat, dass man deutsche Sprache und indische Sprache hat, so eine große Verwandtschaft. Früher wusste man ja gar nicht. Und das sehen wir auch heute. Und diesem Grund ist auch sehr wichtig, diese Indologie. Obwohl, das ist Indologie, wird auch langsam verschwinden, weil die deutsche Universität auch einen sehr wenig Platz hat. Früher war in Freiburg Indologie, das es nicht mehr gibt. Und dann gibt es auch viele Universität verschwindet diese altindische Sprache, obwohl eine sehr wichtige, für Forschungszweck sehr wichtige Rolle spielt. Aber Sanskrit ist auch in Indien sehr wichtig für unsere alten Bücher. Also Sanskrit sollte genauso wie Latein hier so bleibt immer noch. Nur die deutsche Universität, wie Sie erwähnt haben, ist nicht mehr so stark wie in 50, 60er Jahren oder 70er Jahren gewesen.
Ich glaube, das hatte im Nationalsozialismus auch ein bisschen angefangen, oder? Diese Begeisterung für diese angeblich germanischen Wurzeln, die in dem Indogermanischen stecken, oder?
Ja. Natürlich, Sie wissen ja, die Himmler hat ja in indische Philosophie damals übernommen, weil er selber geglaubt hat, der will wieder Karl als irgendein König, hat er gedacht, das ist der, seine Nachkommen ist der selber und er wird wieder geboren sein. Er hat ja selber das stark geglaubt. Und gut, ich meine, indische Kultur hat ja sehr viel geprägt damals, angefangen Goethe bis zu Schopenhauer, der hat ja sehr viel mit indischer Philosophie beschäftigt. Mhm. Also so gesehen war damals...
Und Hesse auch?
Hermann Hesse war noch nie in Indien.
So viele Bücher geschrieben.
Über so viele Bücher, also Siddhartha ist eine typische, also ich wundere mich, dass wie er seine ganze, diese ganze Landschaft wie erklärt hat, denn da hat er gelesen, geografische, wie der Karl May, war noch nie in Amerika und hat er solche Landschaft erklärt hat.
Damit würde ich zum Schluss kommen und Ihnen herzlich danken für das Interview, Herr Brammer.
Ja, nicht zu danken. Vielen Dank nochmal.